In der Corona-Pandemie sind die Menschen ja auch wahnsinnig kreativ geworden, vor allen Dingen auch beim Thema Kochen. Aber habt ihr gewusst, dass es da eine schwarze Liste gibt? Also sozusagen die Todsünden beim Kochen?
Ganz wichtiger Punkt, denn heute, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ganz viele Leute könnten so viel leichter, so viel gesünder und besser kochen und sich das Leben wesentlich leichter machen, mit ganz, ganz einfachen Tipps und Tricks. Und die wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten, weil wenn ihr jetzt schon in der Corona-Pandemie viel zu Hause seid und zwangsläufig darauf angewiesen seid, weil die Restaurants haben ja nun mittlerweile auch wieder geschlossen, zu kochen, dann können wir es auch gut machen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
So, wir sind natürlich bei unserem Podcast auch so ein bisschen hier Corona-konform unterwegs. Also das ist jetzt der Moment, wo ich gerne Kamera dabei hätte. Also der Alex sitzt in seinem Büro in Hannover und ich sitze auf der Rückbank meines Autos am Niederrhein. Und trotzdem, dank der genialen Technik, können wir wieder zusammen sprechen. Alex, ich freue mich.
Ja, ich finde das auch echt super, dass es mittlerweile Möglichkeiten gibt, wie wir irgendwie zusammenkommen, ohne jetzt alle möglichen Herausforderungen wie Beherbergungsverbot oder irgendwelche Plätze zu finden, wo wir uns irgendwie treffen können. Auch wenn ich natürlich lieber live neben dir sitze, aber ja, andere Zeiten, andere Sitten.
Genau, und wenn wir alle schön vernünftig sind und solidarisch sind, wird das mit Sicherheit bald wieder der Fall sein. Bei unserem heutigen Thema, also welche Fehler kann man so beim Kochen machen? Ich finde, das ist schön, weil es ja wirklich beide Geschlechter gleichermaßen betrifft. Also ich kann zumindest sagen, dass ich in meinem Bekanntenkreis mindestens genauso viele Männer wie Frauen kenne, die sensationell gut kochen können, weil sich auch immer mehr Männer fürs Kochen interessieren. Also das ist ja so eine Form der Gleichberechtigung, glaube ich, die da mittlerweile in den Küchen stattgefunden hat.
Ja, man sieht bei ganz vielen Männern, dass sie sich immer mehr dafür interessieren. Bei Männern natürlich immer sehr fleischlastig und dann geht die Idee ans Grillen, Barbecue und Co. Aber das verlagert sich auch immer mehr, gerade jetzt im Winter ja nach drinnen. Und es gibt ganz viele Wege, wie man sich da extrem gut den Arbeitsalltag leichter machen kann oder das Essen noch besser machen kann, was man vielleicht im ersten Moment sich nicht so gedacht hat, weil man immer so, du weißt ja, wie das ist, so im Alltagstrott immer dieselben Schritte macht, wie das Salzen, das Pfeffern, einfach immer gleich und sich nie Gedanken darüber gemacht hat, ist das jetzt eigentlich schlau oder nicht? Und das wollen wir heute mal ein bisschen näher anschauen.
Also da werde ich mit Sicherheit eine Menge lernen, denn wenn ich jetzt mal so von meinem eigenen Erfahrungsschatz ausgehe, grundsätzlich finde ich, macht das totalen Spaß in der Küche zu sein, auch wenn danach das Schlachtfeld perfekt ist, aber ich finde, der gute Wille zählt, aber was ich immer so das größte Problem finde, ist, alle Zutaten gleichzeitig fertig zu bekommen. Ich finde, das ist Stress, das klappt dann auch oft nicht, die Reihenfolge ist manchmal falsch, wie ich die Sachen zubereite, mal zu heiß, zu kalt, also keine Ahnung, da muss ich immer sagen, da bewundere ich meine Frau, da bewundere ich meine Mutter und alle Frauen, die das mit einer Leichtigkeit machen. Und alles ist heiß, wenn es auf dem Teller ist. Und ja, da geht es ja eigentlich schon los.
Ja, das ist die größte Herausforderung für ganz, ganz viele. Und den ersten Tipp für Männer, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr bisher nicht so kochaffin oder erfahren seid. Es gibt so einen klassischen Begriff eigentlich aus der französischen Sterneküche und Co. Mise en place. Mise en place heißt einfach nur, bereite dich gut vor. Das heißt, wenn du mal so einzelne Kochsendungen vielleicht gesehen hast oder Dokus über berühmte Köche, dort liegt alles perfekt vorbereitet. Das heißt, dort liegt nicht die Aubergine, sondern die Aubergine ist geschnitten. Dort liegt nicht irgendein Obst oder Gemüse rum, sondern das ist perfekt so vorportioniert, wie ich das später für den Arbeitsvorgang brauche. Und das ist wirklich das Geheimrezept von allen erfolgreichen Köchen, dass ich nicht während meines Arbeitsschrittes noch einzelne parallele Schritte vollführen muss. Denn du kennst das bestimmt, du schmeißt irgendwas in die Pfanne und dann sagst du dir, oh Mist, die Champignons sind schon ganz schön braun. Jetzt wollte ich eigentlich das andere Gemüse schon reinpacken. Ah, das ist noch nicht klein geschnitten. Ah, Mist. Und wann kommt das Fleisch? Oh nein. Oh Gott. Und am Ende ist es entweder verbrannt oder kalt.
Ja, das ist genau das, was ich meinte. Also da ist mein Denkansatz ja schon mal ganz gut. Also wenn ich dann koche, ist es bei mir auch so. Ich bereite das dann vor, dann stehen da vielleicht 5 oder 6 Schüsseln parat, ja. Und bei meiner Frau dann eben vielleicht nur 2. Klar, da ist natürlich viel, viel mehr Erfahrung, logisch. Aber ist so grundsätzlich der Gedanke, wie in vielen anderen Berufen, nicht nur bei den Köchen und Köchen, gut vorbereitet, zahlt sich aus.
Auf jeden Fall, weil natürlich runzelt deine Frau dann mit ihrer Stimme und sagt, was macht Thorsten da? Also meine Güte. Weil sie aber diese Arbeitsschritte so sehr im Kopf hat und dieses klassische Just-in-Time-Produzieren verinnerlicht hat. Das heißt, sie weiß, ah, okay, die brauchen jetzt so und so lange vom Gemüse, so lange kocht jetzt der Blumenkohl, in der Zeit kann ich das und das machen. Und das sind Schritte, die hast du einfach nicht parat, logischerweise, wenn du nicht so regelmäßig kochst. Das heißt, du denkst dann, ja, ich schmeiß jetzt meinen Blumenkohl an, dann stellst du den Timer so und so viele Minuten meinetwegen und denkst, du bist top vorbereitet, dann denkst du, Mist, den ganzen anderen Kram, der liegt noch im Kühlschrank oder ich habe ihn noch nicht rausgeholt oder kleingeschnitten. Und dann kommt dieser Zeitdruck. Und dann hast du wirklich ein Problem, weil dann denkst du ja, Mist, jetzt muss ich es ausstellen, dann ist es kalt oder stelle ich es nochmal an, dann ist es zu weich gekocht und dann ist das Thema eigentlich schon vorbei. Deshalb, ruhig Männer, gar kein Problem. Plant das meinetwegen mit einer Excel-Tabelle, aber am Ende werdet ihr einen Vorteil davon haben. Und wenn ihr es häufiger macht, funktioniert es auch.
Jetzt gibt es natürlich so einige Gerichte, wo dann auch die Damen mal sagen, also wenn man jetzt ausgeht ins Restaurant, momentan leider schlecht möglich, aber ihr kennt es alle, man geht ins Restaurant und dann kommt dann das Gericht, was man selbst auch schon mal zu Hause macht, dann heißt es immer, also das schmeckt ja richtig gut, also irgendwie kriegen die das Fleisch immer besser hin und irgendwie sind die Nudeln irgendwie viel besser so oder die Pilze. Jetzt habe ich mal gehört, dass ganz viel mit dem richtigen Salzen zusammenhängt beim Kochen und das ist auch so was, was ich mich ständig frage, haue ich die Spaghetti ins Nudelwasser, so eine Prise Salz drauf oder vielleicht doch zwei oder sind sie dann versalzen? Und ich glaube, das Thema Salz ist auch ein ganz großes Ding, wo man wirklich viele Fehler machen kann, oder?
Ja, Salzen und Pfeffern ist so ein Thema, sind halt die beiden klassischen Sachen, die jeder macht. Salzen, Pfeffern tut eigentlich jeder, ob der jetzt noch andere Gewürze und Kräuter dazu tut, wie Thymian, Oregano, jetzt mal beiseite. Aber Salzen und Pfeffern ist ja eigentlich bei jedem Gericht irgendwie mit vorhanden. So, und das, was ganz viele einfach falsch machen, die machen sich gar keinen Gedanken dazu, wann man das machen sollte. Sondern die sagen einfach, jo, Nudeln, Fleisch, was auch immer, Salz und Pfeffer werde ich immer benutzen. Aber vielleicht ist es mal eine Frage, wann mache ich das denn überhaupt schlauerweise? Und bestes Beispiel Salz und Pfeffer, weil es super einfach ist, eigentlich das richtig zu machen, was aber ganz viele trotzdem falsch machen. Das heißt, allein das Thema Salz und Fleisch, wann mache ich das? Da scheiden sich auch die Geister drüber und alle Menschen haben dort andere lustige Ratschläge. Eigentlich ist es ganz einfach. Salzen kann ich mein Fleisch theoretisch immer. Da kann ich gar nicht super viel falsch machen. Das heißt, wenn ich das in die Pfanne schmeiße und kurz vorher gesalzen habe, gar kein Problem. Es gibt auch Sterneköche, die sagen dann, okay, ich salze das schon mal 12 Stunden vorher. Dann habe ich es gesalzen. Dann entzieht das dem Salz ein bisschen Flüssigkeit. Die Flüssigkeit tritt aus im Sinne des Wassers. Das löst die Salzkristalle auf und saugt es dann in das Fleisch rein, dass das Salz schon in dem Fleisch enthalten ist, bevor ich es in die Pfanne schmeiße. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Hightech und schon viel Vorbereitung, ne? Das ist schon eher für den Profi was. Aber allein Pfeffern machen super viele Leute falsch. Weil, kennst du diesen, dieses Phänomen, wenn du dein Fleisch in der Pfanne gepfeffert hast, du holst das raus, du schmeckst das und dann denkst du dir so, ja, irgendwie ist das so bitter, diese Kruste? Also irgendwie hat das so einen bitteren Beigeschmack?
Definitiv, ja, kenne ich.
Und das ist nämlich der größte Fehler, den die meisten Laien machen. Niemals in der Pfanne pfeffern. Pfeffer wird ab 50 Grad zerstört und eine Pfanne hat locker über 100 Grad, je nachdem, was du gerade zubereitest. Aber bei Fleisch eigentlich immer. Und kein Koch würde das tun. Das heißt, salzen vor der Pfanne, in der Pfanne gar kein Problem. Aber pfeffern bitte immer erst danach, weil ab 50 Grad wird Pfeffer bitter und dann hast du eine ganz komische, bittere Kruste und denkst, irgendwie ist das Ding verbrannt oder schmeckt schon jetzt nicht mehr.
Das ist interessant. Also das wusste ich definitiv nicht, aber in dem Zusammenhang fällt mir dann auch wieder eine andere Zutat ein, zum Beispiel die frische Zitrone. Ich habe gerade erst diese Woche, das liebe ich, ein Wiener Schnitzel gegessen, nach langer, langer Zeit. Und wir kennen das, da ist ja dann immer so ein kleines Töpfchen mit Preiselbeeren dabei und die klassische Scheibe oder zwei Scheiben Zitrone, die man dann so übers Fleisch auspresst. Und es heißt ja, dass gewisse Zutaten nochmal so einen bestimmten Geschmack rauskitzeln. Ist das dann wirklich so? Also macht es wirklich Sinn, jetzt zum Beispiel die Zitrone über Schnitzel auszupressen, weil sich dann der Geschmack besser entfaltet etwa?
Ja, es werden zumindest unterschiedliche Geschmacksknospen angesprochen. Und deshalb sind einzelne Teilbereiche, wie zum Beispiel gewisse Bitternoten, Süßnoten, immer so ein gewisser Punkt. Bestes Beispiel auch, deshalb bei Wiener Schnitzel super die kleine Zitrone dabei, aber auch zum Beispiel, dass man bei Tomaten oder Tomatenmark eine Prise Zucker dazu macht, weil es die Geschmacksintensität von Tomaten verstärkt. Das ist vielleicht auch so ein Ding, wo viele gesagt haben, haben sie noch nie gehört. Eine Prise Zucker, die macht dein Gericht nicht süß in dem Sinne, aber entfaltet extrem stark den Geschmack von Tomaten. Mhm.
Jetzt kann man natürlich auch durch zu langes oder zu heißes Kochen auch vieles kaputt machen, also Beispiel auch Fleisch jetzt gerade. Was macht man da oder was machen da viele für Fehler? Also ich bin zum Beispiel, ich habe die Geduld nicht. Ja? Ich lege ein Stück Fleisch auf den Grill oder in die Pfanne, egal wo, dann gucke ich, naja, es wird braun, okay, ich drehe schon mal um, mache die andere Seite und ganz viele sagen, jetzt lass es doch mal liegen, lass es doch erstmal vernünftig braun und knusprig werden von der Seite. Mhm. Ja, wo ist die goldene Mitte oder wie wird man es richtig machen?
Also erster großer Fehler, das Fleisch direkt aus dem Kühlschrank zu holen. Das ist das, was viele machen. Viele sagen so, damit sich Bakterien nicht großartig vermehren oder Keime oder Co., lasse ich das so lange wie möglich im Kühlschrank. Machst du wahrscheinlich auch, schätze ich mal, oder?
Ja, also wenn wir dann im Sommer schon mal grillen, in der Tat, dann hole ich es vielleicht so eine Viertelstunde vorher raus und lege schon mal auf eine Platte in der Küche, dass ich es nicht direkt aus der Verpackung ziehen muss.
Sehr gut, das ist nämlich schon mal der erste richtige Weg, weil viele haben das im Kühlschrank, der bei vielen Leuten auch sehr, sehr kalt ist, nehmen das raus und schmeißen es direkt auf den Grill. Dann ist es innen drin super kalt und außen drin verbrutzelt. So, das heißt schon mal mindestens 20, 30 Minuten vorher rausholen. Dann, nächster entscheidender Punkt, ob es nun der Grill ist oder die Pfanne ist, was auch immer, bitte nicht mehr Fleisch abwaschen. Kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich das sehe. Machen ganz, ganz viele Menschen, weil sie denken, sie würden damit irgendwelche Bakterien oder so an der Oberfläche abspülen. Weiß ich nicht, was so der Hintergrund ist bei vielen Menschen. Aber eigentlich verteilen sie es damit super in der ganzen Küche, die Bakterien. Weil in dem Moment, wo ich das Stück Fleisch in die Pfanne haue, werden die Bakterien automatisch abgetötet. Deshalb das bitte nicht machen. So. Weil in der Pfanne wird es eh abgetötet, dann brauche ich es vorher nicht abwaschen. Weil nämlich der zweite negative Aspekt ist, viele waschen das ab, schmeißen es dann in die Pfanne und das Ding fängt tierisch an zu spritzen. Weil logisch, ich habe Wasser in der Pfanne, wo heißes Öl drin ist. Total unlogisch. Das heißt, bitte Fleisch aus dem Kühlschrank eine halbe Stunde vorher rausnehmen, dann nehmt ihr einfach eine Rolle Küchenpapier, tupft das Fleisch ein bisschen ab, dass es keine Wasser oder kein Fleischsaft an der Oberfläche großartig hat, in dem es drin lag. Dann könnt ihr es entspannt in die Pfanne packen. Dann wird es auch nicht spritzen oder irgendetwas anderes machen. Ganz, ganz wichtig. Und zweiter Punkt bei der Vorbereitung, die Pfanne muss heiß sein. Mhm. Ganz viele Leute denken, ich weiß nicht warum, ich packe das Fleisch schon mal in die Pfanne und das ist so lauwarm. Und komplett der falsche Weg, weil ihr quasi euer Fleisch damit austrocknet in dem Sinne. Das heißt, die Pfanne muss super heiß sein. Und dann packe ich dort mein Fleisch rein. Und dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, ich wende das nicht tausendmal, bis es tot ist, sondern es wird angebraten von der einen Seite, angebraten von der anderen Seite, fertig.
Kommt denn Öl in die Pfanne am besten? Also zum Beispiel natives Olivenöl oder besser Fett, Butter? Das ist ja auch sowas, ja, wo sich immer so ein bisschen die Geister scheiden. Was ist letztendlich, was macht die schönere, knusprige Seite aus vom Fleisch?
Ja, sehr gute Frage, weil es nämlich da auch wirklich um den Aspekt Gesundheit geht und nicht nur um den reinen Geschmack. Denn natürlich ist es eine ganz tolle Idee, ein super Olivenöl zu kaufen, was extra nativ kalt gepresst ist, also all das, was ein tolles Öl auszeichnet. Aber solche extrem hochwertigen Öle sind nicht so wirklich hitzestabil. Das heißt, ab über 100, 120 Grad ist es extrem grenzwertig, ein sehr gutes Olivenöl zu benutzen, weil es dazu führen kann, dass diese Form von Öl auch kanzerogen wird, also krebserregende Stoffe enthält, weil es dann sehr rauchig wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Phänomen. Hast du schon mal Öl gesehen, das was verraucht in der Pfanne?
Ja, immer dann, wenn ich in der Küche stehe, passiert sowas regelmäßiger. Darum stehe ich dann auch eher im Sommer am Grill, anstatt in der Küche. Das überlasse ich dann lieber meiner Frau, die kann das besser, da raucht nichts.
Genau, aber dann halt lieber ein hochwertiges Rapsöl zum Beispiel nehmen, was einen extrem hohen Brennpunkt hat. Das heißt, das verträgt locker jede eurer Pfannen zu Hause mit 140, 150, 160 Grad. Daran könnt ihr ganz toll euer Essen anbraten. Hat jetzt vielleicht nicht so super tolle Omega-3-Fettsäuren, aber hat keine negativen Substanzen, die entstehen, wenn du es zu stark erhitzt.
Das ist wahnsinnig interessant, Alex, dass du das gerade ansprichst, wenn das Thema Rapsöl war heute Mittag noch Thema bei uns. Hier am Niederrhein gibt es im November, dann sind die ganzen St.-Martins-Umzüge, gibt es eine große Tradition, wo sogenannte Püfferchen ins heiße Öl kommen. Ja, das ist eine Teigmasse, die kommt dann in heißes Öl, werden dann gezuckert und werden an die Kinder verteilt. Man isst das zu einem Kaffee, super, super lecker. Und die meisten machen das in diesem klassischen Fett, was auch in die Fritteuse kommt. Ja, und wir haben es erstmal jetzt mit Rapsöl gemacht und es ist wahnsinnig lecker. Und wir haben uns eben auch die Frage gestellt, ist das da gut für so Zwecke? Also, aber das beantwortet sich ja gerade, wenn du sagst, Rapsöl hält auch höhere Temperaturen aus. Also ist es ja auch da eine gute Möglichkeit zu sagen, Mensch, das ist gesund, dann nehme ich doch lieber sowas als diese klassischen Industriefette, diese Riesenblöcke, die man so im Supermarkt kriegt, oder?
Ja, viel, viel besser, wenn diese extra gehärteten Fette, die haben schon extra den Namen, warum sie so heißen. Und ein Fett oder ein Öl, was in Blockform ist, muss man sich schon mal leicht hinterfragen, ob das vielleicht die gesündeste Variante sein kann. Denn im wahrsten Sinne des Wortes muss das ja gehärtet sein, sonst wäre es auch nicht hart, also als Block verfügbar. Und das ist somit das Schlechteste, was man nehmen kann. Natürlich ist das unfassbar günstig und toll zu portionieren und sind so einzelnen Blöcken. Aber ganz ehrlich, das ist somit das Ungesündeste, was man kaufen kann. Deshalb lieber ein gutes, gesundes Rapsöl seid ihr garantiert auf der sicheren Seite.
Alles richtig gemacht, definitiv. Ein Riesenthema beim Kochen sind ja die Vitamine. Ja, die einen sagen, also wenn ich Kartoffeln mache, ich esse die Schale mit, da sind die meisten Vitamine drin. Dann kommt Gemüse in den Topf, in die Pfanne zum Anbraten, wie auch immer. Was ist denn so der klassische Vitamin-Killer? Wir sind ja gerade bei den Todsünden beim Kochen. Dann denkt man, man isst was Gesundes, man bereitet was Gesundes zu, aber möglicherweise koche ich ja vorher alle Vitamine raus, bevor ich es überhaupt esse.
Ja, man sollte Gemüse bitte nicht tot kochen. Das heißt, wenn das Gemüse quasi schon zerfällt, weil du es mit dem Finger zerdrücken kannst, dann hast du natürlich auch extrem viele Vitamine abgetötet. Natürlich ist es toll, wenn du Gemüse dünsten kannst, ne, und solche Geschichten. Das hängt aber immer so ein bisschen von deinem Equipment in deiner Küche ab, was du machen kannst. Aber zumindest relativ kurz. Das heißt, wenn das Gemüse noch bissfest ist und noch ein bisschen knackig ist, dann ist es gerade so, dass es gut zubereitet ist, aber noch genügend Vitamine und Co. enthält. Natürlich geht immer ein bisschen durch den Garprozess verloren, aber dann so wenig wie möglich. Und ja, bei allen Geschichten, ob das nun der Apfel ist oder ob das nun die Kartoffel ist, bitte, wenn es geht, esst die Schale bei solchen Geschichten mit. Denn dort sind wirklich die Vitamine drunter verborgen.
Jetzt haben wir schon eine ganze Menge zusammengetragen hier, welche Fehler man in der Küche machen kann oder vermeiden sollte, besser gesagt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten. Man hat ja auch jetzt eben viel mehr Zeit, sich mal auszutoben in der Küche. Und da wären wir jetzt bei unserer schönen Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit. Denn damit ihr euch das alles ein bisschen besser merken könnt, hat Alex wie immer nochmal die 5 entscheidenden Tipps für euch, wie es in der Küche richtig rund und vor allen Dingen gesund läuft.
Natürlich könnte man jetzt 1000 Tipps mit an die Hand geben, aber so die wichtigsten Tipps und auch für die wichtigsten Nahrungsmittel, die sind mir erstmal ganz wichtig, dass wir darauf heute eingehen. Und die möchte ich euch jetzt gerne einmal so grob mit auf den Weg geben, weil das euch, glaube ich, ganz viel helfen kann.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Als erstes, weil ich den Begriff auch so schön finde, mise en place. Das heißt, bereite dich vor. Bereite wirklich alles, was du für dein Rezept brauchst, auch in schon perfekt portioniert und so 20, 30 Minuten vor dem Essen vor, dass das Fleisch schon aus dem Kühlschrank kommt, dass das Gemüse schon geschnitten ist, weil du dann in dem Moment, wo du es zubereitest, am Ende alles auch zum richtigen Garzeitpunkt hast und nichts kalt wird und nichts anbrennt, weil du eine dementsprechende Vorbereitung hast. Gerade für die Anfänger unter euch. Dann zweiter Punkt. Wenn ihr etwas in der Pfanne anbratet oder vorbereitet, erstmal sorgt dafür, dass die Pfanne heiß ist. Und zweitens nehmt ein gesundes Öl. Das heißt, wenn ihr die Pfanne wirklich sehr heiß erhitzt, weil Fleisch reinkommt oder ähnliches, nehmt bitte ein gesundes Rapsöl. Viel besser als das sonst so super toll hochgelobte, auch zu Recht vorgeschlagene Olivenöl, weil das gewisse Temperaturen nicht mehr aushält. Nächster Punkt. Wenn ihr Fleisch benutzt für eure Mahlzeit, bitte nicht abspülen, sondern einfach nur aus dem Kühlschrank nehmen, 20, 30 Minuten vorher, einmal trocken tupfen und dann in die heiße Pfanne, von links anbraten, von rechts anbraten, fertig.
In dem Fall muss man da noch differenzieren, Alex, zwischen, ich sag mal, eventuell Rinderfleisch, Schweinefleisch, Hühnchen oder gilt diese Regel so für alle Sorten von Fleisch?
Also grundsätzlich, wenn du kein extrem hohes Fleisch hast, weil du jetzt ein relativ hohes Rinderfilet oder ähnliches hast, funktioniert das eigentlich bei allem sehr, sehr gut, weil das meiste Fleisch ja relativ flach ist. Um mal so einen kleinen Expertentipp oder meine lustige Variante für die, die auch schon ein bisschen kochaffiner sind oder ein bisschen mehr gemacht haben. Sagt dir der Begriff Rückwärtsgaren etwas?
Ich habe es mal gehört, aber mit dem Rückwärtsfahren kenne ich mich ehrlich gesagt besser aus.
Bloß weil du gerade im Auto sitzt, ne?
Genau, das ist meistens die Stallvorlage, die musste jetzt einfach sein. Hat nichts mit Kochen zu tun, aber ich bin gespannt, was Rückwärtsgaren heißt. Ich werde es mir merken.
Genau, weil viele sich ja überlegen, wie kann ich jetzt ganz toll mein Rinderfilet zubereiten? Und viele kennen ja vielleicht, dass, wenn sie schon mal irgendwelche Kochsendung gesehen haben, dass sie das dann kurz anbraten, danach packen sie es in den Backofen und dann wird das ein ganz tolles Rinderfilet. Aber ganz viele Leute sind dabei einfach super unerfahren. So. Und was ihr aber super Tolles machen könnt, ist super einfach. Ihr nehmt einfach euer tolles Stück Rinderfilet und ihr sagt euch, oh Gott, hoffentlich mache ich das jetzt nicht kaputt bei der Zubereitung. Ihr nehmt ein Backblech, packt da ein Kräuterbett drauf aus Thymian, Oregano, was auch immer euch so gefällt, legt das Stück Fleisch da drauf, salzt das ein kleines bisschen und packt das für 60 bis 90 Minuten bei 60 Grad in den Ofen. Das ist natürlich ein bisschen zeitlicher Aufwand, aber wenn ihr das gemacht habt, ist das schon mal perfekt vorbereitet und danach schmeißt ihr es nur einmal in die Pfanne und jetzt hört genau zu, für 10 bis 15 Sekunden pro Seite. Mehr nicht. Eine ganz heiße Pfanne, 10 Sekunden links, 10 Sekunden rechts, perfekt fertiges Rinderfilet. Super einfach für den Laien zu Hause umzusetzen, braucht ein bisschen Zeit. Aber wer sonst keine Erfahrungswerte hat mit Anbraten links, rechts und danach in den Ofen, macht es einfach andersrum. Rückwärtsgaren funktioniert herausragend gut.
Klingt auf jeden Fall mega lecker. Ich habe alles mitgeschrieben.
Ja, und noch ein ganz wichtiger Tipp, der mir am Herzen liegt, Thema Nudeln. Weil alle Leute immer was anderes machen. Mit Salzen, mit Öl, mit Abschrecken, mit Nicht-Abschrecken, was auch immer es so an lustigen Varianten gibt. Erstmal, wenn ihr Nudeln kocht, ihr könnt ihr gerne ein bisschen salzen, gar kein Problem. Das Öl, was ich oben drauf mache, hat ja den Sinn, wenn ich die danach abgieße, dass die nicht aneinander kleben. So, das ist auch eine gewisse Idee, die man vielleicht schlau finden kann. Aber wenn ich die danach abgieße und die nicht aneinander kleben, haftet halt auch keine Soße dran. Muss man sich auch überlegen, weil ich quasi einen Schutzfilm da oben drüber habe. Heißt, wie ich danach mit einer Soße servieren? Nicht so eine tolle Idee, da schon das Öl reinzukippen. Gerade eure Kinder werden es euch danken, wenn die Soße nicht daran haftet und alles spritzt und kleckert durch die Gegend. Das heißt, Nudeln einfach aus dem Wasser nehmen und ab in die Soße rein oder mit der Soße einzeln servieren, je nachdem, was ihr optisch besser findet. Aber Nudeln abschrecken macht auch keinen Sinn, weil schreckt ihr Nudeln ab, aus dem Sinn, das soll nicht irgendwie an irgendwas kleben, sind erstmal Nudeln danach kalt. Das war ja auch nicht der Sinn der Veranstaltung. Und zweitens, ihr spült oberflächlich so ein bisschen Stärke ab, was auch dafür sorgt, dass keine Soße mehr daran haftet. Das heißt, auch nicht so eine schlaue Idee, gerade wenn ihr für die ganze Family kocht. Deshalb, lasst das abschrecken und lasst das Öl im Wasser einfach weg, dann haftet auch die Soße ordentlich dran und dann sind meine Nudeln auch okay. Das heißt, wir haben die wichtigsten Sachen gelernt, was das Fleisch angeht und was die Kohlenhydrate angeht und daraus bestehen ja nun mal die meisten Mahlzeiten und dann seid ihr für die meisten Gerichte gewappnet.
Das klingt auf jeden Fall perfekt, um sich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen mehr mit dieser Thematik Kochen auseinanderzusetzen. Im Vorgespräch zu dieser Episode hat Alex schon gesagt, in dieser Corona-Zeit kommt es nicht darauf an, wie oft ich den Lieferservice bemühe, sondern dass ich mich selber auch ein bisschen darauf einstelle, wie ich mein Essen eben auch zubereite, so dass es A lecker ist und B eben auch vom Vitamingehalt bestmöglichst auf den Tisch kommt. Ja, spannend. All diese Tipps haben wir für euch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst und ihr könnt natürlich auch bei Instagram vorbeischauen, Podcast Gesund gefragt und bei Facebook. Da gibt es mehr Infos. Und Alex, wir wollen ja auch die Möglichkeit geben, dass unsere Hörerinnen und Hörer direkt mit uns in Kontakt treten können.
Ja, denn natürlich, wenn wir den ganzen Spaß auch nochmal auf Instagram zusätzlich veröffentlicht haben, wollen wir natürlich auch gerne euer Feedback dazu hören. Das heißt, es gibt natürlich tausende von Tipps, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Kochen und sagt, Alex, macht das mehr Sinn, bei dem und dem Gericht das vielleicht so und so zu bereiten oder vielleicht die und die Reihenfolge einzuhalten, schreibt uns das gerne. Natürlich sind einige Sachen auch reine Geschmacksfragen, aber viele Sachen sind auch einfach technisch sinnvoll oder wertvoll anders umzusetzen und dafür sind wir da. Und die Corona-Zeit ist natürlich jetzt eine Zeit, die uns vor viele Herausforderungen stellt, aber ist vielleicht auch die Chance, jetzt mal viele Sachen auszuprobieren und neu kennenzulernen. Und gerade das Thema Kochen ist dafür prädestiniert, sich mal damit mehr auseinanderzusetzen. Und wenn ihr so ein paar Tipps und Tricks oder jetzt die Kniffe, die wir euch gegeben haben, mit an die Hand nehmt und das mal umsetzt in die Tat und das immer mehr verinnerlicht, werdet ihr immer ein besserer Koch und viele Gerichte, auf die ihr es übertragen könnt, gelingen euch wesentlich schneller und besser.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, oder euch. Ich habe jetzt richtig Hunger bekommen während dieser Episode und muss jetzt ganz dringend etwas essen. Ich freue mich auf die nächste Runde, auf die nächste Episode mit dir. Und ja, bis dahin, lasst es euch schmecken und bleibt gesund.
Viel Spaß beim Kochen.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.